Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Zweite Etappe der Baskenland-Rundfahrt. Wir fassen sie zusammen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Natürlich mit unserem Radsportexperten, mit Lukas Kruse. Hallo Lukas.
Hallo Malte.
Ja, gestern hatten wir den Tag der Australier bei der Baskenland-Rundfahrt auf der ersten Etappe besprochen, also vom Vortag. Gestern dann bei der zweiten Etappe, da waren die Australier nicht ganz so gut, obwohl immer noch ein Australier in Führung ist. Kommen wir aber gleich zu, denn die Etappe, die verlief doch am zweiten Tag ein bisschen anders als die erste Etappe.
Ja, denn der Sprint war kein klassischer Sprint, sondern es ging bergab und das spielte scheinbar Michael Albasini sehr doll in die Karten. Der Fahrer von Orica Scott, ja auch schon 36 Jahre alt, also ein Routinier würde ich ihn mal nennen, hat am Ende einen sehr, sehr großen Gang eingelegt und hat sich damit die nötige Geschwindigkeit aufgebaut und hat die anderen nicht mehr vorbeigelassen. Es war zwar irgendwo schon ein Massensprint, aber eben kein klassischer und er konnte sich durchsetzen gegen Maximiliano Richez und Sean Deby. Der erste bei Quickstep Floors, der andere bei Lotto Soudal unter Vertrag. Michael Matthews ist nur Vierter geworden und der hatte sich sogar mehr ausgerechnet, aber war dann irritiert von einem Schild, was im 300 Meter vor dem Ziel die Teamfahrzeuge ableiten sollte, und hat dann war ein bisschen schockiert und erschrocken und dachte, er müsste jetzt abbiegen und ist deshalb nur Vierter geworden, konnte den Sprint nicht mehr durchziehen. Auf Platz 5 noch aus deutscher Sicht relativ erfolgreich, Paul Martens hat jetzt also auch sein Top-10-Ergebnis nochmal geholt und ja, kann sich da natürlich drüber freuen, bei einem World-Tour-Rennen unter die Top-10 zu springen oder sogar in die Top-5, ist natürlich auch immer eine schöne Sache.
Und das Team von Bora Hansgrohe, das liegt übrigens in der Teamwertung vorne bei dieser Baskenland-Rundfahrt. Aber bleiben wir nochmal beim Sieger, bleiben wir beim Michael Albasini, dieser große Gang, den er hatte, die hatten sehr groß gekettet. War das was sie im Vorfeld sich schon überlegt hatten, weil es ja zum Ziel hin bergab ging? Das ist ja ein kleiner Vorteil dann.
Ja, er hatte gemeint, dass er vorher sich nochmal die Satellitenbilder dieser Zielanfahrt angeguckt hat und gesagt hat, naja, wenn du als Führender auf die letzten 300, 400 Meter gehst, dann gewinnst du das auch. Also er hat damit gerechnet, dass eben der die Nase vorne hat, am Schluss auch schon früher vorne sein wird und eben auf den letzten Metern nicht mehr eingeholt wird. Und somit war es natürlich gut, dass er da den großen Gang gefahren ist, sich die Geschwindigkeit eben schon in der Abfahrt rausgefahren hat und das dann ins Ziel bringen konnte. Und ja, wie gesagt, es war sein Plan vorher. Und ja, ist voll aufgegangen, würde ich sagen. Noch ein paar interessante Statistiken. Er hat 13 seiner 15 letzten Siege in World-Tour-Rennen geholt, also der scheint das scheinbar zu brauchen, diesen Druck, so ein bisschen, den es ja bei World-Tour-Rennen dann doch noch ein bisschen mehr gibt als bei den kleineren Kontinentalrennen. Und es war sein zweiter Etappensieg bei der Baskenland-Rundfahrt. Er hatte nämlich 2009 schon mal die vierte Etappe gewonnen und jetzt eben die zweite in diesem Jahr. Also auch das vielleicht nicht das schlechteste Rennen für Michael Albasini, für den 36-jährigen Schweizer. Und der trägt sich dann, wie gesagt, jetzt zum zweiten Mal in die Siegerliste ein.
Und das nach eben langer Durststrecke. Aber natürlich generalstabsmäßig vorbereitet, Satellitenbilder vorher studiert. Das hätte Michael Matthews vielleicht auch mal machen sollen.
Ja, wobei ich nicht weiß, ob man jetzt die Abfahrt da auf den Satellitenbildern so genau gesehen hätte. Aber ja, hätte er vielleicht machen sollen, dann hätte hier gleich der zweite Sieg hinterherkommen können. So führt er natürlich aber weiter in der Gesamtwertung, da es ja keine Zeitbonifikation gibt, sondern eben die Einzelergebnisse zusammengerechnet werden. Und da sind Platz 1 und 4 nun mal bislang das Beste, was wir haben. Aus deutscher Sicht in der Gesamtwertung, neben Michael Matthews, der ja fürs deutsche Team Team Sunweb fährt, ist nämlich auf Platz 4. Michael Schwarzmann, der fährt für Bora Hansgrohe, hat sich jetzt auch mit zwei guten Ergebnissen da schon hingefahren auf Platz 6. Jay McCarthy auch für Bora Hansgrohe und auf Platz 8 mit Patrick Konrad noch ein Bora Hansgrohe-Fahrer. Also drei in den Top 10 nach den beiden Sprintetappen. Das wird sich jetzt wahrscheinlich im Gebirge alles noch ein bisschen verändern, aber für den Moment auf jeden Fall erstmal ein gutes Ergebnis und da wird man sich auf jeden Fall drüber freuen.
Eine schöne Momentaufnahme von den Favoriten. Valverde und Contador haben wir entsprechend auch noch nicht sehen können, weil die eben auch noch nicht gefordert waren. 124 Fahrer derzeit zeitgleich, also alles noch offen. Du hast die Etappen in den Bergen angesprochen, da wird sich die Spreu vom Weizen dann aber auf jeden Fall trennen.
Ja, wobei man sagen muss, dass auch der ein oder andere Fahrer, den man vielleicht nicht so auf dem Zettel hat, auch gut über die Berge kommen könnte, denn das Profil ist im Vergleich zu den Vorjahren doch leichter geworden. Das sagen alle Teilnehmer, das sagen alle Fahrer, alle Experten, dass das wirklich leichter geworden ist und dass sich da vielleicht auch jemand mit in die Entscheidung reinfahren kann, den man da gar nicht sieht und dass zum Beispiel auch ein Michael Matthews, wenn er richtig gute Beine hat, durchaus die Möglichkeit hat, ein richtig gutes Ergebnis zu erzielen. Das ist bislang natürlich alles nur Spekulation. Situation. Alejandro Valverde und Alberto Contador werden natürlich trotzdem alles versuchen, um eben den Rest des Feldes zu distanzieren und eben ihrerseits den Gesamtsieg unter sich auszumachen. Aber trotzdem ist die Möglichkeit auf jeden Fall da, sich da als lachender Dritter quasi einzumischen. Und das muss nicht zwangsläufig ein Bergfahrer sein, wird es aber wahrscheinlich. Denn es sind knackige Anstiege, die allerdings, wie gesagt, nicht so schwer sind wie in den Vorjahren. Das ändert aber nichts daran, dass die Belastung für die Fahrer natürlich trotzdem hoch ist.
Und die wird heute gesteigert, die Belastung. 160 Kilometer stehen auf dem Plan. 6 Bergwertungen, davon eine der ersten Kategorie. Und ja, vor allen Dingen 10 Kilometer vor dem Ziel, da ist dann auch noch mal eine, zwar nur in der dritte Kategorie, aber trotzdem, die hat es dann auch noch mal in sich, wenn man eben schon so viele Kilometer in den Beinen hat.
Ja, und da können dann eben auch die Klassementfahrer dann nochmal eine Attacke setzen, denn dann gibt's nur noch eine Abfahrt mit einer kleinen Welle am Ende ins Ziel. Also da kann man durchaus mit den ersten Attacken rechnen. Also mit einer Sprintankunft sollte man heute nicht rechnen, sondern dann doch eher damit, dass das Feld sich aufsplitten wird und dann doch jetzt schon die erste Struktur bekommt in Richtung Gesamtwertung. Ob das dann gleich die ganz großen Attacken der Favoriten sind oder vielleicht ein Ausreißer, der versucht, als Solist dann ins Ziel zu kommen. Ich denke da zum Beispiel an Julian Alaphilippe, der ja an der ersten Etappe so viel Pech hatte, wo es auch ein bisschen kontrovers diskutiert wurde, ob der Rückstand, den er jetzt bekommen hat, überhaupt rechtmäßig war oder eigentlich in die 3-Kilometer-Regel hätte fallen müssen. Der hat es auf jeden Fall gestern nochmal versucht mit einer Attacke, wird es vermutlich heute auch nochmal versuchen. Also der ist sehr angriffslustig und der wäre vielleicht einer, dem auch diese kleinen, knackigen Anstiege liegen und der dann die Abfahrt gut nutzen kann. Also der vielleicht so ein kleiner Geheimtipp für heute, für den Etappensieg.
Der beste Jungstar der Tour de France 2016, natürlich immer einer, den man auf dem Zettel haben muss, der ja auch noch jung ist und entsprechend die Beine hat, dann auch täglich solche Attacken zu reiten. Mal sehen, ob dann eine dieser Attacken auch am Ende belohnt wird. Wir werden es natürlich weiter verfolgen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de, werktags 9 Uhr, 11 Uhr, 14 Uhr und 16 Uhr. Aber die Sportshow ist nicht das Einzige, was vor allen Dingen das Wochenende bei uns bestimmt, nämlich Live-Sport wird dort ganz, ganz groß geschrieben, geht Freitag schon los mit Baseball und mit Schachboxen. Und am Samstag, dann haben wir auch noch wieder Baseball für euch, ein Doubleheader sogar um 12 Uhr und um 15 Uhr. Und am Sonntag dann der Abschluss der Woche, Golf Masters in Augusta, die Schlussrunde bei uns ebenfalls live im Programm zu verfolgen. Ab 20 Uhr bis tief in die Nacht hinein könnt ihr euch am ersten Major des Jahres bei uns akustisch ergötzen, hoffen wir zumindest. Und ergötzen könnt ihr euch auch an unseren Preisen bei Anstoß unserer Charity-Aktion mit Benedikt Höwedes, dem Fußballweltmeister. Tolle Preise gewinnen, Gutes dabei tun. Alle Infos auf meinsportradio.de/Anstoß. Und hier nochmal kurz zusammengefasst von Benedikt selbst.
Anstoß, die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Höwedes.
Hallo, ich bin Benny Höwedes, Kapitän von Schalke 04. Gemeinsam mit anderen Sportlern und meinsportradio.de möchten wir euch bitten zu helfen. Ich stifte dafür mein getragenes Trikot von dem Spiel gegen PAOK Saloniki mit allen Unterschriften der Mannschaft. Oder gewinne einen der anderen zahlreichen Preise. Unter anderem von der achtfachen Kanu-Olympiasiegerin Birgit Fischer. Mach mit, denn jedes Los hilft.
Anstoß. Die Charity-Aktion auf meinsportradio.de mit Benedikt Höwedes. Jedes Los erhöht deine Gewinnchance. Alle Einnahmen unterstützen den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südliches Münsterland. Weitere Infos findest du auf meinsportradio.de.